Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Freue mich sehr, dass Sie einschalten. Immer samstags zwischen 9 und 12. Und ich verspreche wieder ein tolles, auch sehr aktuelles Programm. Wir werden zum Beispiel reden über die große Frage, wie altert eigentlich unser Gehirn? Vielleicht wussten Sie das ja, dass nicht alle Organe gleich schnell altern. Und beim Gehirn ist man jetzt einen Schritt weitergekommen bei der Suche nach den Ursachen, warum altern manche Gehirne schneller als andere. Woran liegt das und welche Lösungen ergeben sich aus dieser Forschung für die Alzheimer-Forschung zum Beispiel? Wir reden über neue Antriebsmodelle für eine klimaneutrale Schifffahrt und gleich in einer halben Stunde über das neue Buch von Oliver Nachtweihe und Caroline Amlinger. Die Basler Soziologen nennen ihr Buch Zerstörungslust und versprechen, dass sie darin aufklären, warum viele Menschen im Westen autoritäre Einstellungen entwickelt haben. Das also in einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt es ein Buch zu gewinnen über eine Stadt, von der Sie vielleicht schon mal gehört haben, nämlich, wie heißt sie? Berlin, 1918 bis 1989, die Stadt, die ein Jahrhundert prägte. Die wird erzählt, die Stadtgeschichte von Sinclair McKay, der das Buch bei HarperCollins verlegt hat. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich als Kandidat, Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Ja, dreimal dürfen Sie raten, wie dieser Titel heißt. Golden Gate, On and On steht aber in Klammern dahinter. Das war der Refrain von Madison Cunningham. Sie hören das bei den Profis auf Radio 1. Oh, da rauscht aber was in der Leitung. Das ist die Leitung von Juliane. Juliane, was ist los bei dir? Warum rauscht das so?
Ich bin da, es liegt nicht an mir.
Ach so, da, okay, das ist ja gut. Aber hörst du das auch, dieses Rauschen? Dann nur wir das.
Natürlich seid es nur ihr.
Ah, wirklich?
Ja.
So können wir nicht miteinander reden, Juliane. Das ist leider,
Tatsächlich habe ich keine Störung.
Oh, tut mir leid, aber bei uns stört es. Bleib mal einfach dran, ja, wir lassen dich mal kurz dran. Und ich muss mal leider jemand anderen bevorzugen. Vielleicht liegt es ja an unserer Telefonanlage. Susanne, hallo Susanne.
Ja, hallo.
Na, das klingt doch schon ganz anders.
Ja, super.
Juliane, ruf einfach nochmal an, Juliane, und dann probieren wir, ob wir dich nochmal reinkriegen. Einverstanden? Dann gucken wir, ob die Leitung besser ist. Und falls Susanne das hier nicht hinkriegt, dann ist Juliane wieder dran. Susanne, erstmal guten Morgen. Wie geht's dir?
Ja, guten Morgen. Bestens.
Von wo aus rufst du an?
Ich bin durchgekommen. Aus Radebeul bei Dresden.
Einer Stadt zum Genießen.
Ja, kann man so sagen.
Ne, im Freistaat Sachsen, das ist ja nicht ganz dicht dran an Berlin und Brandenburg, ne?
Ja, aber wir sind Fans von
schon
Radio 1.
Ist ja schon fast Moskau, würde ich sagen. Ne?
Naja, nicht direkt. Eher Prag.
Nee, freue mich natürlich sehr, Susanne. Wie kommst du auf Radio 1?
Ja, ich habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt und jetzt sind wir halt dem treu geblieben.
Ja,
und wir sind auch regelmäßig in Berlin.
Das finde ich gut. Also, herzlich willkommen. Danke, dass du mitspielst. Du weißt, als erste Teilnehmerin hast du es immer am schwersten, weil du müsstest drei Fragen beantworten, bevor es das Buch gibt.
Ja, toi, ich versuch's.
Toi, toi, toi. Hier kommt Frage Nummer 1.
Menschen mit ADHS sind kreativer. Menschen mit ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung, können sich oft nicht so gut konzentrieren. Aber sie sind sehr kreativ. In Tests von niederländischen Forschenden zeigen sie mehr kreative Ideen als Menschen ohne ADHS. Die Forschenden gehen davon aus, dass das Abschweifen der Gedanken die Kreativität befördere.
Also spontan würde ich ja sagen, das stimmt. Ja.
Ja.
Einfach aus dem Bauch heraus.
Das finde ich gut, Bauchgefühl ist
von oft. Von den Menschen, die ich kenne, sind die meisten sehr kreativ.
Ach so, du kennst Menschen mit ADHS tatsächlich?
Ja, habe ich schon mal.
Ah, okay.
Ja, kennengelernt.
Ja. Vollkommen recht, stimmt. Ja. Die Forscher, was habe ich jetzt hier auf dem Verloren gedrückt? Eigentlich solltest du nämlich einen Gewinner-Jingle kriegen, das ist hier. Genau. Ja. Also, Menschen mit ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung, ja, die schweifen oft ab, denken stark out of the box und ihr kreatives Denken war in diesen Experimenten deutlicher ausgeprägt als bei anderen. Stimmt also. Susanne, Frage Nummer zwei.
Ja. Fichtennadeln können Gold aufnehmen. Fichten, die in Gegenden wachsen, wo viel Gold im Boden ist, speichern das Edelmetall in ihren Nadeln. Forschende aus Finnland haben herausgefunden, dass Bakterien in den Nadeln entscheidend dafür sind, wie viel Gold sich dort sammelt. Das Gold kommt über das Grundwasser und die Wurzeln als winzige Teilchen in Blätter, Nadeln und Triebe. Dort lagert es sich ab.
Mhm. Uff, das ist schwer. Mhm. Also Bäume können ja sehr viel, aber ob es jetzt Gold. Ich sag trotzdem mal ja, das stimmt. So, winzige Teile. Ja.
Ich gucke nochmal, wie lautet nochmal dieses Gedicht? All überall auf den Tannenspitzen sah ich,
ja, ich goldene
Lichtlein blitzen.
Ja,
und du hast wieder recht. Jawohl. Ja. Finnische Forscher haben herausgefunden, Bakterien helfen dabei, die gelösten Partikel in den Fichtennadeln aufzunehmen. Diese Goldpartikel sind allerdings so klein, dass man sie nicht sehen und auch nicht nutzen kann. Liebe Goldschürfer, ich weiß, der aktuelle Goldpreis könnte dazu anregen, den Tannenbaum vielleicht schon vor der Bescherung zu ernten, aber hilft nicht. Ne? Aber sie können dabei helfen, neue Goldvorkommen zu finden. Denn wo eine Fichte wächst und Gold in den Nadeln hat, ist wahrscheinlich unten im Boden irgendwo auch eine Ader.
Mhm. Ne? Sehr interessant.
Ja, Frage Nummer drei kommt hier.
Zwiebeln am besten mit stumpfen Messern schneiden. Winzige Tröpfchen, die beim Schneiden entstehen und Schwefelverbindungen enthalten, bringen uns beim Zwiebelschneiden zum Weinen. Forschende aus New York haben das Schneiden von Zwiebeln mit einer speziell dafür gebauten Guillotine untersucht. Sie fanden heraus, dass schnelles Schneiden und stumpfe Messer am wenigsten Tröpfchen freisetzen und uns dadurch am wenigsten zum Weinen bringen.
Also da würde ich sagen, das stimmt nicht, weil stumpfe Messer mit stumpfen Messern fitschelt man deutlich länger an der Zwiebel rum als mit dem scharfen Messer.
Ja, das kam so schnell, was soll ich sagen? Auch da hast du wieder vollkommen recht. Das stimmt, es ist genau andersrum. Wer sich Zeit lässt, langsam schneidet und ein scharfes Messer benutzt, schont seine Augen. Ne, denn es ist dieser explosionsartige Tröpfchenregen beim Zwiebelschneiden, der uns überfällt. Also, das war schon mal ganz toll. Ich sage, hast du super gemacht, Susanne. Tausend Dank dafür. Du hast ein großartiges Buch gewonnen. Vor allen Dingen ist es ja auch schön, dass wir das nicht nach Berlin schicken müssten, sondern nach Radebeul. Ne, 560 Seiten schwer von HarperCollins, der Verlag. 28 Euro wird es im Buchhandel kosten. Berlin 1918 bis 1989, die Stadt, die ein Jahrhundert prägte. Aber ich versuche dir das jetzt nochmal abzuluxen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du kannst jetzt also einfach sagen, okay, Buch reicht, schickt es mal nach Radebeul. Oder aber du setzt es aufs Spiel mit einer vierten Frage. Dann hast du am Ende beides, Buch und Abo, gewonnen. Oder beides verloren. Und bevor du antwortest, will ich noch mal Juliane dazu holen. Ja. Hallo Juliane.
Hallo, klappt jetzt besser?
Jetzt haben wir eine bessere Leitung. Genau, du bist jetzt also ganz abhängig davon, wie Susanne sich entscheidet. Denn wenn Susanne jetzt sagt, nee, ich nehme das Buch, Juliane, dann ist auch deine Chance für dieses Spiel hinüber.
Oh, Susanne, du willst bestimmt weitermachen, oder?
Nee, ich würde tatsächlich gerne das Buch nehmen. Denn wenn ich mal Sehnsucht habe nach Berlin, dann kann ich es mir greifen und in den Seiten blättern. Und ich wäre total happy mit dem Buch.
Und ich finde, es hat Susanne auch verdient, Juliane, oder?
Definitiv, schwer erkämpft.
Genau, Juliane, dir danke fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal, Juliane.
Danke, euch ein schönes Wochenende.
Tschüss, tschüss. Und Susanne, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ne? Und du weißt,
eins
ganz wichtig, jetzt nicht auflegen.
Dankeschön.
Alles klar, mach's gut. Tschüss, tschüss.
Super, tschüss.
Die CDU, haben Sie bestimmt gemerkt, hat in den letzten Tagen einen verbalen Gang hochgeschaltet gegen die rechtsextremistische AfD, die etwa bei uns in Brandenburg in Umfragen mit Abstand stärkste Partei ist. Ich glaube, so um die 34% müssten das gerade sein in Umfragen. Ja, und dabei ist immer wieder in dieser Debatte das Wort Zerstörung gefallen. Die AfD wolle Politik nicht mitgestalten, sie wolle zerstören, sagt etwa der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Die ausgestreckte Hand der AfD wolle die Union vernichten, sagt der Bundeskanzler, nachdem einige Unionspolitiker sich wieder mal als Brandmauerspechte geoutet hatten. Vielleicht kann uns das die Soziologin Dr. Caroline Amlinger erklären von der Uni Basel. Sie hat nämlich gemeinsam mit ihrem Kollegen Oliver Nachtwey ein vielbeachtetes Sachbuch zum Thema geschrieben. Es heißt Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus. Guten Morgen, Frau Amlinger.
Guten Morgen.
Die AfD spielt keine ganz kleine Rolle in Ihrem Buch. Welche Art von Zerstörungslust machen Sie denn aus bei Alice Weidel und Co.?
Ja, wir haben zunächst einmal beobachtet, dass die rechten Parteien nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auch in globaler Perspektive vor allen Dingen politische Erfolge erzielen mit einer lustvollen Zurschaustellung der Beseitigung von liberalen Institutionen der Demokratie. Wenn es beispielsweise gegen Diversitätsprogramme in Unternehmen geht oder aber gegen die Inklusion generell von Menschen ja, mit einer Migrationsbiografie. Da haben wir beobachtet, dass es insbesondere eine Lust auch an der Grausamkeit ist, diese Menschen nicht mehr im eigenen Leben haben zu wollen. Und das sozusagen ist nicht nur die Politik der rechten Parteien, sondern das stößt auch auf Resonanz eben bei den Anhängerinnen rechter Parteien.
Und deswegen haben Sie eben auch abgefragt, Ängste der Bürger. Um was machen sich denn die Teilnehmer Ihrer sehr großen Umfrage die meisten Sorgen?
Ja, wir haben neben einer Umfrage mit 2600 Beteiligten haben wir außerdem noch Interviews geführt mit Personen, die AfD gewählt haben oder aber die auch ja sehr destruktive, also zerstörerisch aggressive Mentalitäten entwickelt haben. Und was in den Interviews immer wieder gefallen ist, ist die Formulierung: Ich habe das Gefühl, dass eigentlich alles schlechter wird. Das heißt, die Gesellschaft wird wahrgenommen als eine, die sich im Niedergang befindet, als eine, die nicht mehr, und das ist ja die zentrale Idee auch unserer Demokratie gewesen, die nicht mehr für eine Vergrößerung von Chancen steht, sondern für eine Schließung von Chancen. Und aus dieser Gesellschaftswahrnehmung resultiert dann eben auch den Wunsch, dass man vermeintlich zusätzliche, neu hinzukommende Mitglieder ausschließt. Denn dahinter liegt die Vorstellung, es ist eigentlich nicht mehr genug für alle da.
Warum wird denn gerade so autoritären Figuren wie Trump oder Putin am ehesten zugetraut, die gefühlten Missstände zu beseitigen?
Ja, bei Trump, das haben Sie jetzt gerade angesprochen, da hat man das Gefühl, da ist ein starker Mann, der räumt für uns stellvertretend auf. Für viele ja, scheint er fast vulgär zu sein in seinem Auftreten, auch in seinem ausgestellten Reichtum. Also denken Sie jetzt nur eben an den Neubau im Weißen Haus, an diesen komplett prunkvoll vergoldeten Palast. Das wirkt auf viele eigentlich so, als ob es ein schlechter Geschmack ist. Aber genau sozusagen dieses Frivole zur Schau stellen, auch diese Idee, ich nehme das, was mir zusteht und nun kommt man zu seinem Recht, das ist etwas, was sehr viele abholt. Und gerade weil eben die AfD oder die WählerInnen rechter Parteien eben das Gefühl haben, dass sie hinten angestellt werden und dass sie nicht das bekommen, was ihnen eigentlich zusteht.
Nun behaupten ja auch rechtsextremistische Parteien, die wahren Demokraten zu sein. Wie unterscheidet sich denn der Demokratiebegriff von Rechtsextremisten beispielsweise in der AfD vom Demokratiebegriff der anderen Parteien?
Ja, wir haben auch in unseren Untersuchungen häufig die Feststellung erlebt, dass man sich selbst, obwohl man AfD-Welt gar nicht als rechts oder gar rechtsextrem wahrnimmt. Im Gegenteil, es wurde immer wieder betont, dass man eigentlich die wahre Demokratie verkörpert. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann ist es eine Idee einer ja exkludierenden Demokratie, die sich durchaus auch mit autoritären Mitteln kombinieren lässt. Also die Idee, dass zur Demokratie setzt sich auch eine Abstammungsgemeinschaft gehört, für die dann gesorgt wird, wohingegen alle anderen, die nicht dazu gehören, und wenn nicht dazu gehört, das ist arbiträr, also das ist zufällig, ne? Also das können Geflüchtete sein, das können aber auch Menschen mit nicht-binären Geschlechtsidentitäten sein oder das können politische GegnerInnen sein, wie KlimaaktivistInnen, die sozusagen gehören nicht zu der Demokratie und müssen darum auch, um diese Demokratie zu schützen, beseitigt werden, hinter die Grenze gebracht werden, ausgeschlossen werden und im Zweifel auch mit Gewalt beseitigt werden.
Ein Buch also, das vieles erklärt, das heißt Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus, geschrieben haben es die Basler Soziologen Oliver Nachtwey und Dr. Caroline Amlinger. Frau Amlinger, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Wir reden über ein System, das wirklich unglaublich klingt, entwickelt an der Uni Bonn. Es heißt Prima, fantastisch, Prima. Prima soll fast blinden Menschen wieder das Sehen ermöglichen. Genauer erklären kann uns das der Leiter dieser Studie selbst, der Netzhautchirurg, Professor Dr. Frank Holz, ist Direktor der Augenklinik des Universitätsklinikums Bonn. Herr Holz, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Es geht um eine ganz spezielle Erkrankung, die geografische Atrophie als Spätform der altersabhängigen Makuladegeneration. Das klingt gefährlich. Was ist das?
Ja, die altersabhängige Makuladegeneration, auch AMD abgekürzt, ist die häufigste Netzhauterkrankung überhaupt und betrifft vor allem Menschen jenseits des 60. und 70. Lebensjahres. Jetzt gibt es verschiedene Ausprägungsformen der Erkrankung und Sie hatten es eben gesagt, die sogenannte geografische Atrophie, ein Zungenbrecher, bedeutet, dass Netzhautzellen zugrunde gehen und genau dort, wo die Stelle des schärfsten Sehens ist. Und das bedeutet eben für die Betroffenen eine erhebliche Einschränkung im Alltag. Es können Gesichter nicht mehr erkannt werden, Lesen ist nicht mehr möglich und vieles andere auch nicht. Deswegen war das eine große Herausforderung und schon seit Jahren die Suche nach einer Behandlung.
Und das kann man nicht aufhalten und nicht heilen?
Genau, es ist bislang nicht heilbar. Es gibt jetzt erste Medikamente, die das Fortschreiten verlangsamen, aber bisher wurde noch keine Verbesserung erzielt.
Und nun kommen Sie und Ihr Team und setzen einen Mikrochip unter die Netzhaut der Patienten. Der bekommt dann eine Spezialbrille mit eingebauter Kamera und Infrarotprojektor. Wie funktioniert das Ganze?
Ja, genau. Die Fotorezeptoren, das sind die lichtempfindlichen Zellen, die im Auge quasi die Bilder umsetzen in elektrische Impulse, sind komplett zerstört bei dieser Erkrankung, genau in der Netzhautmitte, sodass die Betroffenen einen kompletten blinden Fleck an der Stelle haben. Und dieser Mikrochip ersetzt nun die Funktion dieser lichtempfindlichen Zellen. Der wird in einem netzhautchirurgischen Eingriff unter die Netzhaut implantiert und macht genau das, was die normalen Fotorezeptoren lichtempfindlichen Zellen tun. Es wird nämlich umgewandelt, der Licht, der Bildeindruck in elektrische Impulse.
Also der Mikrochip sendet dann diese Impulse an das Gehirn, genauso wie es vorher die gesunden Zellen auch gemacht hätten.
Genau, es braucht noch ein bisschen was von dem Biocomputer der Netzhaut. Das heißt, Zellen müssen, das ist die Voraussetzung, intakt sein, die vor diesen lichtempfindlichen Zellen liegen, damit dieser elektrische Impuls richtig verarbeitet wird und, wie Sie sagen, ans Gehirn weitergeleitet wird.
Ich gucke also durch eine Brille. Diese Brille nimmt ein Bild auf, was dann durch einen Infrarotprojektor auf der Innenseite auf diesen Chip projiziert wird. Wow, wie sieht denn diese Brille auf? Wie groß ist die?
Ja, die Brille ist eigentlich ganz normal. Da ist etwas Elektronik verbaut und eben eine kleine Kamera, die die Außenwelt aufnimmt. Und wie Sie sagen, wird dann dieses Bildsignal umgesetzt in Infrarotlicht, mit dem der Netzhautchip bestrahlt wird. Und es ist ein photovoltaisches System. Das heißt, über diesen Mechanismus wird auch Energie geliefert für den Mikrochip, sodass kein Kabel erforderlich ist, das aus dem Auge ginge. Das war nämlich bei früheren Systemen der Fall.
Kann ich denn damit ganz normal, wer weiß denn sowas und andere meiner Favoriten, Quiz-Sendungen im Fernsehen wieder verfolgen? Oder ist das ein anderes Bild, was dort im Gehirn ankommt?
Ja, es ist ein anderes Bild. Das ist nicht normales Sehen, aber durch diesen kompletten blinden Fleck, wie gesagt, können die Patienten nicht mehr lesen, keine Wörter mehr erkennen, keine Zahlen mehr erkennen. Und mit diesem Chip ist das wieder möglich. Beispielsweise auch die Orientierung an einem Bahnhof mit Anzeigen über Gleis und Abfahrtzeiten. Aber eben auch das Lesen wird wieder möglich dadurch.
Was ist mit Risiken und Nebenwirkungen?
Genau, diese Studie hatte zum Ziel, nicht nur die Wirksamkeit oder die Effizienz zu zeigen, sondern eben auch Nebenwirkungen zu detektieren. Und insgesamt war das Sicherheitsprofil tatsächlich sehr, sehr günstig. Es ist, wie gesagt, ein chirurgischer Eingriff, aber der ist überschaubar. Und das sind viele Routineteile der Chirurgie, die hier zur Anwendung kommen, sodass es bei einigen Patienten zum Beispiel Druckschwankungen gab nach dem Eingriff, die aber alle sehr gut beherrscht worden sind.
Welche Vorteile sehen die Patienten und welche Nachteile? Sind alle begeistert? Oder haben Sie auch Menschen getroffen, die sagen, nee, das würde ich nicht machen lassen wollen?
Es war natürlich eine Selektion an Patienten, die hoch motiviert sind, das über sich ergehen zu lassen. Und es ist nicht nur die Chirurgie, der Eingriff, die Implantation. Es ist auch tatsächlich ein intensives Schulungs- und Trainingsprogramm über 12 Monate, damit die Patienten lernen, mit dieser Brille und diesem System umzugehen. Es ist auch ein handgehaltener Prozessor, mit dem dann Kontraste, Helligkeit und Zoom nochmals variiert werden können. Und das braucht, wie gesagt, das Training und hochmotivierte Patienten.
Ist das denn bei Ihnen vor allen Dingen auch immer noch Grundlagenforschung oder denken Sie, eines Tages wird auch diese Methode so vielleicht sogar von den Krankenkassen übernommen werden können?
Das ist natürlich das Ziel und wie gesagt, erstmals überhaupt eine Sehverbesserung bei dieser zugrunde gegangenen Netzhaut. Und jetzt wird das CE-Zeichen hier in Europa beantragt und dann geht es in der Tat an die Kostenträger, an die Kassen, damit die diesen Eingriff auch finanzieren.
Haben Sie denn schon irgendwie eine Hausmarke, was das kosten wird?
Die habe ich leider nicht. Das wäre jetzt tatsächlich zu abenteuerlich, da ein Preisschild zu benennen. Das wird dann ermittelt. Aber muss natürlich in einem Rahmen liegen, der auch für die Krankenkassen sozusagen tragbar ist.
Also PRIMA heißt das System, das Patienten mit der altersabhängigen Makuladegeneration Hoffnung geben könnte. Das war dazu derjenige, der diese Studie gemacht hat, nämlich der Direktor der Augenklinik des Uniklinikums Bonn, der Netzhautchirurg Professor Dr. Frank Holz. Herr Holz, danke, dass Sie bei uns waren bei dem Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen.
Schönes Wochenende. Danke. Tschüss.
Danke.
Die Debatte um den Stadtbildbegriff von Friedrich Merz ist auch diese Woche weitergegangen. Ja, auch wenn manche von Ihnen wahrscheinlich das auch nicht mehr hören wollten. Im Deutschlandfunk etwa wurde dazu der Vizechef der Deutschen Polizeigewerkschaft gefragt, welche Gruppen im Stadtbild der Polizei ganz besonders Probleme machen würden. Und Heiko Teggerts antwortet ohne zu zögern: Es vergeht ja kaum mehr ein Wochenende, wo nicht irgendwo eine Pro-Palästina-Demonstration stattfindet, ganz häufig gewaltbereit, auch den Einsatzkräften gegenüber. Zitat Ende. Pro-Palästina-Demonstranten häufig gewaltbereit und eine Bedrohung für die Polizei. Die Nachwuchsgruppe Radical Spaces am Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung der FU Berlin hat die Teilnehmer auf der bislang größten Gaza-Demo selbst befragt und kommt zu anderen Ergebnissen. Der Nachwuchsgruppenleiter dort ist der Konfliktforscher Dr. Janis Grimm. Herr Grimm, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Könnte man sagen, die meisten der von Ihnen befragten Teilnehmer der Demo bezeichnen sich selbst eher als humanistische, gewaltfreie Demokraten?
Das kann man für die Demo, glaube ich, festhalten. Wir haben das natürlich nicht so direkt abgefragt, aber das ist sozusagen die Quintessenz. Also die meisten sind sehr links, sehr jung, sehr gebildet, demokratisch orientiert, stehen positiv der Demokratie gegenüber, setzen auf gewaltfreie Proteste, Meinungsfreiheit ist ihnen ganz wichtig etc. Aber das gilt eben vor allem für diese zwei großen Demonstrationen, die wir befragt haben.
Also das muss den Gewalterfahrungen, die die Polizei auf den Gaza-Demos mit einzelnen Teilnehmern macht, gar nicht widersprechen, oder?
Das eine muss dem anderen nicht widersprechen. Ich denke, zu Gewalterfahrungen gehören immer zwei Seiten. Die Gewalt wird ja auch von Demonstrierenden erfahren. Ich glaube, man kann festhalten, dass es dann natürlich Zusammenstöße gibt auf Demonstrationen. Das haben wir auch an dem Tag der Großdemos gesehen. Da gab es noch eine dritte Demo, die wir nicht befragen konnten.
Am Moritzplatz.
Aufgrund der Polizeimaßnahmen allein, genau, am Moritzplatz. Und die Polizeikräfte in Berlin waren ungefähr hälftig aufgeteilt auf diese Demonstration. Also hälftig auf Neukölln und hälftig auf die Demo mit 100.000 in Mitte. Das zeigt schon auch, wie die unterschiedlich da die Gefahrenlage eingeschätzt wird. Und das ist sozusagen, wird zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, dass es dann knallt auf solchen Demos.
Sie haben am 27. September 1.000 von, wie Sie sagen, 100.000 Demo-Teilnehmern angesprochen. 300 davon haben ihren Fragebogen ausgefüllt, ihnen also eine Selbstauskunft gegeben. Was genau kann man damit herausfinden und was wollten Sie damit herausfinden?
Naja, unser Ziel ist, durch mit der Studie ein bisschen Differenz und Ruhe in den öffentlichen Diskurs reinzubringen zu Palästina-Solidarität, der sehr stark geprägt ist von Pauschalisierungen und von Essentialisierungen. Da wird häufig von sozusagen den extremsten Elementen, die man irgendwo auf der Straße gesehen hat, wird geschlossen auf alle Menschen, die sich Gaza solidarisch äußern. Das sind dann alles Israelfeinde, das sind alles Hamas-Versteher, das sind alles Antisemiten und Ähnliches. Und das deckt sich einfach, das hat sich schon im Vorfeld der Proteste nicht gedeckt mit der Feldforschung, die wir seit zwei Jahren machen. Und das deckt sich auch nicht mit den Ergebnissen der Umfrage, die eben zeigen, dass die Masse der Menschen, die für Palästina auf die Straße gegangen sind, einfach sehr, sehr viel heterogener sind, als es diese With Us or Against Us-Logiken nahelegen.
Ich habe mal reingeschaut in die Ergebnisse. Dabei kam raus, die meisten Umfrageteilnehmer ordnen sich selbst als Wähler der Partei Die Linke ein. Ne? Fast alle misstrauen der Bundesregierung. Fast alle haben mindestens das Abitur. 86% haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Und da hat nun Spiegel Online aus ihren Ergebnissen die Schlagzeile formuliert: Wer in Deutschland gegen den Gazakrieg demonstriert? Lässt denn die Zusammensetzung von 300 Umfrageteilnehmern einer einzigen Demo eine solche generalisierende Aussage für alle Gaza-Demos zu?
Für alle Gaza-Demos definitiv nicht. Das haben wir auch in der Studie niemals beansprucht. Ne? Aber für die Demos schon. Also die Art und Weise, wie wir befragt haben, folgt einem standardisierten System. Das wird seit 10 Jahren angewandt in Europa von Protestforschenden überall, wo wirklich nach einem absoluten Zufallsprinzip, das sogenannte Pointer-System, werden Leute abgezählt, ausgewählt, die angesprochen werden. Dann gibt es eine Stichprobenkontrolle, wo jede 20. Person nochmal vor Ort befragt wird, um das auch abzugleichen mit der Rücklaufquote. Und da haben wir eine Rücklaufquote von 30%. Das sind eben diese 301, glaube ich, Demonstrierende, die eben eine Rücklauf gegeben haben. Und das ist relativ hoch. Das heißt, das ist eine repräsentative Stichprobe für die Leute, die an diesem Tag auf der Demo waren. Das waren immerhin, na gut, vielleicht waren es nicht 100.000, aber es waren auf jeden Fall im hohen fünfstelligen Bereich. Für alle Gaza-Demos in Deutschland ist das natürlich nicht repräsentativ. Das würde ich auch nie beanspruchen.
Ja, die Polizei hat ein anderes Bild. Das wissen Sie, sie macht in Neukölln und Kreuzberg immer wieder Mitglieder, vor allem einer Großfamilie aus Gaza, verantwortlich für Gewalt gegen Beamte und Antisemitismus. Auf den Demos gab es gerade erst eine große Reportage in der Wochenzeitung Die Zeit. Was wissen Sie über diese Demonstranten?
Wir haben natürlich die nicht befragt, ja, aber ich mache seit jetzt mit meinem Team und anderen Kolleginnen auch in der Konstellation verschiedener Projekte jetzt seit 24 Monaten Feldforschung. Wir haben hunderte von Demos teilnehmend begleitet. Wir haben über 100 Interviews und Gespräche geführt mit Leuten. Wir haben Medienanalysen gemacht. Wir haben Videomaterial systematisch ausgewertet und. Das meiste ist momentan in den Review-Verfahren und kommt bald raus. Und natürlich finden sich diese Elemente und es gibt diese Leute auf Demos, aber diese Leute zum Gradmesser zu machen, wie die Straße tickt, ist einfach ein schlechtes Rezept. Wir würden auch niemals auf die Idee kommen, den verquertesten Linken oder Grünen oder SPD-Mitglied als stellvertretend für die Parteilinie anzunehmen. Und das sollten wir bei den Demos auch nicht tun. Wer am lautesten schreit, schafft es am ehesten in die Medien, heißt aber noch lange nicht, dass er für die Bewegung spricht.
Es gab aber dann doch eine Zahl in Ihrer Umfrage, die fand ich bemerkenswert. Da lehnen 21,3% der Demo-Teilnehmer, die Sie befragt haben vom 27. September, die Aussage ab, dass jüdisches Leben in Deutschland besonders geschützt werden müsse. Das hieße, wenn wir bei 60.000 sind, sind es mindestens 12.000 Teilnehmer der bislang größten Gaza-Demo, die also finden, Synagogen in Deutschland hätten keinen Polizeischutz verdient. Wenn es 100.000 sind, wie Sie sagen, sind es noch viel mehr. Wie erklären Sie sich das?
Also zunächst muss ich mal die Zahlen korrigieren, die sind so nicht korrekt. Ja? Es gibt unter den Leuten, die Sie zitiert haben, sind ein Teil, die da teils zu geäußert haben. Ja? Also sozusagen es gibt 78,7, die zustimmen, ja, und nur 5% lehnen ab. Ja? Das muss man dazu sagen. Auch das sind natürlich noch viel zu viel. Ja? Das muss man ganz klar so sagen. Was ich aus diesen Umfragen schließe, ist das aber eher was Positives. Ich würde das nicht so negativ drehen. Auch wenn man in der Gesamtbevölkerung nach diesen Fragen umfragt, dann gibt es auch eine erschreckend hohe Zahl an Menschen, die den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland nicht teilen. Das ist ein Riesenproblem, ja, aber Antisemitismus ist eben gesamtgesellschaftlich verteilt und historische Verantwortung kann man leider nicht voraussetzen. Was man sozusagen daraus Positives lesen kann, ist eben, dass diese Pauschalzuschreibung, die interessieren sich nicht für jüdisches Leben, die sind alle grundsätzlich antisemitisch eingestellt. Die haben auch nicht das Leid der Geiseln im Blick, das sehen wir ja auch bei einem anderen Item, also auch die Mehrheit der Leute beantwortet die Frage positiv, dass die Bundesregierung sich für die Freilassung der Geiseln einsetzen soll, dass eben dieses, man hat nur die eine oder andere Seite im Blick oder die stehen in Konkurrenz zueinander, dass man das eben so nicht halten kann, zumindest nicht auf dieser Demo. Sondern im Gegenteil, dass die Demonstrierenden halt das Leid von jüdischen Menschen nicht in Konkurrenz sehen zum Leid palästinensischer Personen.
Wer war am 27. September auf der Straße? Die Nachwuchsgruppe Radical Spaces am Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung der FU Berlin hat das untersucht. Der Nachwuchsgruppenleiter dort ist Dr. Jannis Grimm. Herr Grimm, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen für das Interesse.
Menschen altern unterschiedlich. Ja, dem Potsdamer Modedesigner Wolfgang Job sieht man seine 80 Jahre nicht an. Keith Richards schon eher. Interessant auch, dass nicht alle menschlichen Organe gleich schnell altern. Der verstorbene Schlagerproduzent Jack White etwa ist mit 83 Jahren noch mehr Papa geworden. Aha, manche Organe funktionieren im Alter offenbar besser als andere. Wie unser Gehirn altert, das erforscht der Psychologe Dr. Philipp Jawinski an der Humboldt-Uni in Berlin. Herr Jawinski, guten Morgen, guten Tag.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Das ist ja zunächst mal eine verwirrende Vorstellung, ne, dass mein Hirn womöglich biologisch älter oder jünger sein könnte als ich. Wie wird sowas gemessen?
Ja, das kann man natürlich auf unterschiedlichen Ebenen machen, aber was man dazu benötigt, sind natürlich biologische Proben. Und so eine Probe kann auch sein, zum Beispiel ein MRT-Scan, also mittels Magnetresonanztomographie kann man ein Bild des Gehirns bekommen. Und wenn man sich da gleichaltrige Personen anschaut, dann sieht man auch da schon, dass diese sich eben halt einfach in ihrer Struktur unterscheiden. Üblicherweise, was wir sehen, wenn Personen altern, ist beispielsweise, dass einfach das Volumen der grauen und weißen Substanz, dass das nachlässt, sinkt. Man spricht ja auch gern mal von den grauen Zellen, also die graue Substanz, das ist quasi das, was man in der Großhirnrinde finden kann. Das sind unsere Nervenzellkörper. Und das nimmt an Volumen ab, also die kortikale Dicke nimmt ab. Und eben auch die weiße Substanz, das sind die Nervenaxone, also die Verbindung zu anderen Gehirnen, dem inneren Teil des Gehirns. Ja, und das kann man eben sich nun anschauen und Unterschiede feststellen.
Sie messen also verschiedene Parameter und der Durchschnitt des Ganzen, das ist wahrscheinlich dann, stimmt überein mit meinem chronologischen Alter und alles, was darunter liegt, da ist dann das Gehirn schneller gealtert.
So kann man sich das vorstellen, genau, wenn die kortikale Dicke oder das Volumen eben abnimmt und man braucht dafür eben immer eine Vergleichsstichprobe auch. Ne? Mhm. Wenn mein Volumen jetzt geringer ist im Vergleich zu einer gleichaltrigen Stichprobe, dann kann das eben darauf hindeuten, dass mein Gehirn schneller altert.
Sie haben für Ihre Forschung eine trainierte KI 56.000 MRT-Bilder von Gehirnen auswerten lassen. Nun vermute ich mal als Laie, in der Regel wird doch so ein Hirnscan erst gemacht, wenn Ärzte ohnehin eine neurologische Störung vermuten oder einen Tumor. Ist das ein Problem für diesen Datensatz?
Das ist natürlich absolut richtig. Normalerweise, üblicherweise würde man halt im klinischen Kontext einen MRT-Scan machen. Jetzt hier in unserer Studie ist es tatsächlich so, dass das überwiegend gesunde Leute waren. Also es ist eine populationsbasierte Studie. Das heißt, da sind auch bestimmte Erkrankungen, lassen sich damit finden. Aber diese Personen, die stammen eben aus der britischen UK Biobank zum Großteil. Und das sind einfach Freiwillige, die sich für Studienzwecke da auch mal in so einen MRT-Scanner gelegt haben. Mhm.
Dann sind wir natürlich auf die Ergebnisse gespannt. Was für Aussagen können Sie nun sicher treffen zum Brain Age Gap und welche nicht?
Ja, also unsere Studie, die fokussiert natürlich vor allem auf genetische Befunde. Ne? Also das Hirnaltern wird ja mutmaßlich beeinflusst sowohl von genetischen Komponenten als auch von Umweltfaktoren, Lebensstilfaktoren, wie beispielsweise Stress, Rauch und Alkoholkonsum, sowas kann alles eine Rolle spielen. Was wir zunächst mal gemacht haben, ist, wir haben eine Erblichkeitsschätzung durchgeführt mit unseren molekulargenetischen Untersuchungen. Da sind wir auf Werte gekommen von 23-29% der Unterschiede in diesem Hirnaltern, was sich auf genetische Faktoren zurückführen lässt. Und da muss ich mir eigentlich fast selber ins Wort fallen, denn diese 23-29%, die basieren auf häufig vorkommenden genetischen Varianten. Da haben wir eine ganze Menge untersucht, 9,6 Millionen insgesamt. Es gibt aber auch noch seltene Varianten und man kann davon ausgehen, dass die wahrscheinlich nochmal eine genauso große Rolle spielen, sodass wahrscheinlich eher so 50% tatsächlich in der Alterung genetisch bedingt sind.
Also ein Teil davon ist genetisch bedingt. bringt, wenn mein Gehirn vorzeitig altert und ich wahrscheinlich dann auch ein größeres Risiko habe, dement zu werden. Aber wie groß ist denn der Einfluss von Faktoren, die ich verändern kann? Rauchen, Alkohol, Fitness und so weiter. Weiß man das?
Genau. Ja, also zunächst mal konnten wir mit unseren genetischen Analysen erstmal Überlappungen finden mit eben anderen Verhaltensparametern auch, mit Alkoholkonsum tatsächlich, wie Sie gerade richtigerweise gesagt haben, dann eben auch Rauchen, mit sozioökonomischem Status auch, also mit dem Einkommen tatsächlich gibt es Überlappungen, mit kognitiver Leistungsfähigkeit, mit depressiver Verstimmung und auch mit Bluthochdruck und Diabetes. Und für die letzten beiden Variablen, also Bluthochdruck und Diabetes, konnten wir eben auch mittels bestimmter Analysen so einen Kausalzusammenhang tatsächlich zeigen. Das heißt, diese Faktoren, Bluthochdruck und Diabetes, die beschleunigen das Altern eben auch ursächlich.
Also bei Rauchen, Alkohol und so weiter gibt es eine Korrelation. Das hängt irgendwie zusammen, aber das eine muss nicht unbedingt das andere bedingen.
Absolut.
Kausalität heißt, wenn ich Diabetes habe oder Bluthochdruck, dann wird mein Gehirn altern, weil ich Diabetes habe oder Bluthochdruck. Wie deutlich lassen denn diese Krankheiten das Hirn altern? Wie groß ist da der Abstand zu gesunden Menschen?
Also wenn wir mal den Bluthochdruck beispielsweise sehen, dann kann man das Ganze quantifizieren. Da ist es so, dass wenn man faktisch eine Standardabweichung zunimmt im Bluthochdruck, ne, das wäre so ungefähr, 120 zu 80 sagt man ja, ist ja normal, wenn man jetzt dann 130 dann schon hätte, zu 90 beispielsweise, wenn diese Werte eben nach oben gehen, dann bedingt das ein halbes Jahr im Hirnaltern. Also das macht mein Gehirn im Durchschnitt ein halbes Jahr älter. Das heißt, man kann sehen, ist noch ein moderater Effekt, ne? Aber das summiert sich natürlich, kann sich über verschiedene Faktoren eben aufsummieren, denn Bluthochdruck an sich ist natürlich jetzt nicht, kommt häufig nicht allein vor, sondern dann haben wir eben auch noch andere Faktoren, die damit korrelieren wiederum und auch einen Einfluss ausüben auf das Hirnaltern.
Was lässt unser Hirn altern? Eine Studie des Psychologen Dr. Philipp Jawinski an der Humboldt-Uni Berlin. Herr Jawinski, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Tausend Dank und schönen Samstag noch.
Danke, wünsche ich Ihnen auch. Es tut sich was bei der Schifffahrt in Sachen Klimaneutralität. Die Schifffahrt insgesamt hat sich vorgenommen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Und auf der Suche nach neuen Antriebssystemen, da hilft merkwürdigerweise das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt kräftig mit. Genau da arbeitet auch der Schiffbauingenieur Markus Mümer. Herr Mümer, guten Morgen.
Hallo Herr Karkowski, danke für die Einladung.
Sehr gern. Sind Sie Schiffbauer oder Raumschiffbauer?
Ich bin Schiffbauer. Nun ist es so, dass DLR hat in der Vergangenheit schon viel an Verkehrs- und Energiethemen geforscht. Und so ist die Initiative entstanden, dass man ein Institut gründet, was sich konzentriert darauf, dass man nachhaltige und sichere Technologien auch für die maritime Branche bereitstellt.
Und zwar das DLR-Institut für maritime Antriebssysteme. Und Sie arbeiten da unter anderem am Projekt Zero for Cruise, also schönes deutsches Wort für was jetzt genau?
Ja, das Ziel, letztlich zu unterstützen, eine emissionsfreie Schifffahrt und in dem Bereich explizit Kreuzschifffahrt.
Und da arbeiten Sie speziell an einem Brennstoffzellenantrieb für Passagierschiffe. Wie funktioniert das denn?
Genau, also heute ist es ja so, dass Schiffe zum ganz großen Teil mit Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Das heißt, wir haben eine Kraftwerksstruktur an Bord. Diese Motoren treiben Generatoren an, die elektrische Leistung erzeugen. Und diese elektrische Leistung wird quasi für alles an Bord verwendet. Also wir haben auf dem Kreuzfahrtschiff einen großen Hotelbetrieb, aber natürlich auch eine Menge Vortriebsenergie, die benötigt wird. Und die Brennstoffzelle und das, woran wir in Zero for Cruise forschen, hat sich eben das Ziel gesetzt, auf Basis von alternativen Kraftstoffen diese elektrische Energie zu erzeugen, um damit klimaneutral im ganz großen Ziel, aber erstmal mit reduzierten Emissionen diese Energie Erzeugung bereitzustellen.
Mhm. Wird dann einfach der Schiffsdiesel, der normalerweise verwendet wird, ersetzt durch einen anderen Treibstoff oder was? Wie funktioniert das?
Also die Brennstoffzelle an sich ist ein komplett neues System, ein neuer Energiewandler. Die Schwierigkeit darin, den Motor zu ersetzen, ist die Leistungsgröße. Also Brennstoffzellen gibt es heute schon, auch für verschiedene andere Anwendungen. Aber alle anderen Mobilitätsanwendungen, sei es Züge, sei es Trucks, haben natürlich ganz andere Leistungsgrößen, die benötigt werden. Die Motoren auf Schiffen sind im Megawattbereich und Brennstoffzellen in diesen Größenordnungen gibt es nicht. Daher haben wir uns das Ziel gesetzt, mit Industriepartnern eben die Brennstoffzellen hochzuskalieren, was eben eine große wissenschaftliche Herausforderung darstellt, aber eine ganz spannende Lösung sein kann, um eben die Kreuzfahrt zukünftig emissionsfrei
darzustellen. Also ich bin technisch nicht besonders versiert. Ich weiß noch, mit einem Verbrennermotor, das hat irgendwas mit Explosionen zu tun, die erzeugt werden mit dem Benzin oder dem Diesel, was da ist. Und dann kommt ein Antrieb dabei raus. Wie funktioniert so ein Brennstoffzellenantrieb?
Ja, bei der Brennstoffzelle ist es so, dass wir als Kraftstoffe reingeben Wasserstoff und Luft. Und Wasserstoff und Luft reagieren dann elektrochemisch in einer Membran in der Form, dass letztlich Elektrizität erzeugt wird. Also wir haben keinen Verbrennungsprozess mehr.
Keine Explosion?
Keine Explosion, keine hohen Temperaturen in dem Fall, keine Vibration. Das sind alles noch ganz, ganz nette Nebeneffekte, die das mit sich bringt und eben auch einen höheren Wirkungsgrad in dieser Umwandlung.
Ich weiß, dass normalerweise da Wasserstoff benutzt wird, da haben Sie auch gesagt, der Wasserstoffantrieb, da kommt dann hinten aus dem Auspuff nur noch Wasser, keine Abgase. Sie aber wollen Methanol nutzen. Was kommt denn da hinten raus, Brandy?
Nee, am Ende ist es tatsächlich auch Wasser, weil wir dieses Brennstoffzellensystem, was in Zero for Cruise entwickelt wird, eine Besonderheit darstellt. Die Verwendung von reinem Wasserstoff auf Schiffen, gerade auf so großen Schiffen, ist eben eine Herausforderung, weil die Energiedichte relativ gering ist. Das heißt, wir müssten extrem viel Wasserstoff mitnehmen, was nachher dazu führen würde, dass wir auf dem Kreuzfahrtschiff keinen Platz mehr für Passagiere haben. Deshalb geht man diesen Umweg Methanol und hat einen Methanol-Reformer beispielsweise. Dieser Reformer wandelt dann das Methanol in Wasserstoff um und der Wasserstoff wird dann in der Brennstoffzelle verwendet. Das erzeugt immer noch Emissionen hinter dem Reformer, aber der nächste Schritt wäre es quasi über eine Form von Carbon Capture oder bei der Verwendung von grünem Methanol dafür zu sorgen, dass da kein CO2 mehr anfällt.
Ich habe gelesen, eines der Probleme ist dabei die Langlebigkeit. Wie lange hält denn so ein Schiffsmotor, der, weiß ich, ein Kreuzfahrtschiff wie die AIDA antreibt oder andere Kreuzfahrtriesen, wie lange halten die normalerweise?
Ja, in der Regel überdauern diese Motoren die komplette Lebenszeit des Schiffs, natürlich mit gewissen Wartungs- und auch Reparaturintervallen. Mhm. Aber Motoren sind eben sehr robust. Und das ist ein großes Forschungsfeld, dem wir uns angenommen haben, eben dafür zu sorgen, dass Brennstoffzellen auch diese langen Lebensdauern von Schiffen überdauern können. Und da gibt es verschiedenste Ansätze, also dass man beispielsweise versucht, die Brennstoffzellen möglichst konstant zu betreiben, also die Betriebsstrategie so anzupassen, dass sie nicht schneller altern. Das ist ja ein ähnliches Problem, man kennt es vielleicht aus dem Alltag mit Batterien. Da sammelt man jetzt auch Erfahrungen im Betrieb. Und genauso machen wir das mit Brennstoffzellen, dass Schiffe da schon ein besonderer Anwendungsfall sind, weil eben diese hohe Lebensdauer gefordert ist.
Die völlige Klimaneutralität bis 2050 ist das Ziel der Schifffahrt. Bei Pkw, da bröckelt gerade der Termin für das Verbrenner aus. Der Kanzler will sich in Brüssel dafür einsetzen, diesen Termin zu kippen. Wie sieht es denn in der Schifffahrt aus? Ist da immer noch volle Fahrt voraus Richtung Klimaneutralität?
Also wir sehen schon eine Menge Bestrebungen, klimaneutral zu werden. Also auch gerade die Kreuzfahrtreedereien, mit denen wir da zusammenarbeiten beispielsweise, die drücken da schon aufs Tempo. Es kann natürlich immer noch schneller gehen. Und da hilft auch ein Rahmenwerk, was letztlich diese alternativen Kraftstoffe begünstigt. Weil letzten Endes ist das natürlich immer ein sehr kostengetriebenes Geschäft. Wir sehen aber schon eine Menge positiver Entwicklungen. Also gerade elektrische Schiffe rein, im kleineren Maßstab kommen immer mehr zur Geltung und auch Wasserstoff- und Methanolantriebe sind auf dem Vormarsch.
Auf der Suche nach klimaneutralen Antrieben für Passagierschiffe ist der Schiffbauingenieur Markus Mümer am DLR-Institut für maritime Antriebssysteme. Herr Mümer, danke, dass Sie bei uns waren. Was sagt man? Ahoi, ne?
Ja, das passt.
Alles klar, Dankeschön. Dank. Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Sport trainiert unser Immunsystem. Sport stärkt nicht nur Muskeln und Ausdauer, sondern auch das Immunsystem. Regelmäßiges Laufen, Radfahren oder anderer Ausdauersport aktivieren die natürlichen Abwehrzellen im Körper. Dabei werden Stoffe freigesetzt, die Entzündungen verringern.